ja, das wurde dann quasi direkt nach der Geburt dann operiert, verschlossen. Dadurch sind eben meine Nerven beeinträchtigt zu den Beinen. Also ich kann ein bisschen stehen und auch ein paar Schritte gehen, aber nicht wirklich weit. Es war als Kind nicht immer ganz so einfach. Aber was mir dann extrem geholfen hat, war dann der Sport. Als ich dann angefangen habe mit Rollstuhlbasketball, war das für mich als Kind dann auch zu sehen, okay, man ist nicht alleine mit einer Behinderung.
Ändert sich deine Sicht aufs Leben oder hat die sich geändert mit dieser Beeinträchtigung?
Wenn ich jetzt aussuchen könnte zwischen Rollstuhl und Nicht-Rollstuhl, ich weiß nicht, ob ich ohne diese Behinderung so weit gekommen wäre oder so viel erlebt hätte. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es anders haben wollen würde.
Heute bei uns zu Gast im Thankful Pod ist Tommy Böhme. Tommy ist siebenfacher deutscher Meister und Pokalsieger, dreifacher Champions League-Sieger, Weltpokalsieger und U23-Weltmeister im Rollstuhlbasketball. Tommy hat seit Geburt an eine Fehlbildung der Wirbelsäule und sitzt ja seit vielen Jahren bereits im Rollstuhl, ist Basketballprofi geworden und spricht mit uns über eine tiefe Dankbarkeit, die er empfindet für das, was er erreicht hat und erreichen konnte, über eine wahnsinnig beeindruckende Lebenszufriedenheit. Er sagt uns auch, warum es gut ist, wie es eigentlich aktuell ist, und hat eine unglaublich beeindruckende Lebenseinstellung und eine unglaublich beeindruckende Vita. Und das war ein Gespräch mit Tommy, was Luis und mir unglaublich viel Freude bereitet hat und uns auch zum Nachdenken angeregt hat. Und wir hoffen, dass euch das Gespräch mindestens genauso viel Spaß macht. Viel Spaß bei der Folge mit Tommy Böhme.
Tommy, schön, dass du da bist. Wir haben sofort mal eine Frage zum Einstieg. Und zwar, habt ihr euch für die Paralympics qualifiziert?
Gute Frage direkt. weil wir in zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen, am 12. April geht das Quali-Turnier los für die Paralympics. Das heißt, wir haben die Quali nicht direkt geschafft. Also wir hätten bei der letzten Europameisterschaft ins Finale kommen müssen. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir sind Vierter geworden und müssen jetzt sozusagen nochmal nachsitzen.
Nochmal nachsitzen. Aber glaubt ihr, das ist realistisch?
Ja. also ich denke schon. In dem Turnier sind jetzt 8 Mannschaften dabei. Das wird in 2 Vierergruppen gespielt. Das heißt, alle kommen weiter und dann wird ein Überkreuzspiel gemacht und die Sieger aus dem Überkreuzspiel sind dann in Paris dabei.
Ah, cool. Ja, viel Erfolg. Auf jeden Fall viel Erfolg. Wie kamst du überhaupt zum Basketball?
Ich habe mit 10 Jahren habe ich das erste Mal Rollstuhlbasketball ausprobiert. Ich sitze seit meiner Geburt im Rollstuhl. Und wollte dann irgendwie einen Sport suchen, der auch im Rollstuhl geht. Ich komme ursprünglich aus Bayreuth. Und ja, da war das Angebot jetzt nicht so riesig. Ich war vorher beim RSV Bayreuth in der Kindergruppe. Da haben wir so verschiedene Sportarten immer mal ausprobiert. Also ich habe Tischtennis, Bogenschießen. Und dann habe ich irgendwann mal Rollstuhlbasketball gesehen, live in der Halle in Bayreuth. Die hatten damals noch in der ersten Bundesliga auch gespielt. Ja, das hat mich schon, beim Zuschauern hat mich das schon angesprochen und war ein geiler Sport. Und dann kam irgendwann dann der damalige Trainer auf mich zu. Er hat mich gefragt, ja, ob ich nicht mal Lust hätte. Die haben da auch eine Anfängermannschaft, ob ich da nicht einfach mal vorbeischauen möchte und das ausprobieren möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, also hab ich Bock zu. Und dann bin ich da mal vorbei und habe da ein Probetraining gemacht und seitdem bin ich dabei geblieben, ja.
Ey, ich will nochmal.
Wie gesagt, mit 11.
Ich will nochmal, Tommy, nochmal einen Schritt zurück, bevor du aufs Basketball gekommen bist. Du hast eine Wirbelsäulenfehlbildung, habe ich im Vorfeld gelesen. Mhm. Erzähl mal was dazu. Das hast du seit Kind an, seit Geburt an?
Genau, ich bin quasi, also das hat man nicht gesehen vorher. Quasi erst als ich dann auf der Welt war, hat man gesehen, dass ich mein Rücken mal quasi nicht vollständig verschlossen hat. Mit offener Rücken heißt das, oder Spina Bifida. Und ja, das wurde dann quasi direkt nach der Geburt dann operiert, verschlossen. Dadurch sind eben meine Nerven beeinträchtigt zu den Beinen. Das heißt, ich kann, ich kann ein bisschen stehen und auch ein paar Schritte gehen, aber nicht wirklich weit. Und als Kind war es noch ein bisschen einfacher. Also da bin ich wirklich auch mit Orthesen und Krücken gelaufen. Aber umso größer und so älter ich wurde, war es dann im Rollstuhl einfach schneller und auch bequemer, weil da diese weiten Strecken einfach nicht mehr gingen. Und mittlerweile fast ausschließlich nur noch im Rollstuhl.
Wie fühlt sich das so an, so aufzuwachsen im Gegensatz zu seinen Freunden, Schulkameraden, Sportkollegen, Nachbarn? Man ist ja jung, man ist ja irgendwie noch, konntest du das so direkt begreifen, dass das mit dir ein bisschen was anders ist als mit den anderen?
Also man hat das schon als Kind natürlich dann auch schon gesehen. Oder auch dann, ich habe es gemerkt, dass ich konnte da, wenn wir irgendwie was gespielt haben, wenn die anderen Fußball gespielt haben, ich konnte da nicht so, also ich habe es als Kind schon immer mal versucht mitzuspielen, aber man hat dann gemerkt, okay, man hat halt so ein bisschen mitgespielt, aber man konnte nicht so schnell rennen und diese ganzen Sachen. Es war als Kind nicht immer ganz so einfach. Aber was mir dann extrem geholfen hat, war dann der Sport. Als ich dann angefangen habe mit Rollstuhlbasketball, war das für mich als Kind dann auch zu sehen, okay, man ist nicht alleine mit einer Behinderung. Weil so als Kind, ich war auf einer Schule, Grundschule, dann auf dem Gymnasium war ich immer so der einzige Rollstuhlfahrer. Und dann, als ich dann, wie gesagt, mit dem Rollstuhl angefangen habe, habe ich gesehen, okay, es geht nicht nur mir so, es gibt noch andere, und die haben trotzdem was aus ihrem Leben gemacht, die haben was erreicht. Und dadurch, dass ich schon früh mit Erwachsenen eigentlich auch gespielt habe, also es gab da sehr wenige Kinder, die da mitgespielt haben, das heißt, ich musste immer mit den Erwachsenen trainieren, war das für mich auch gut zu sehen, oder auch mal Tipps zu bekommen von den Erwachsenen, auch im Bereich irgendwie ein bisschen selbstständiger zu werden, oder ja, wenn man mal so Fragen hatte, die jetzt jemand, sag ich mal, der nicht im Rollstuhl sitzt, einem ja nicht beantworten kann. Das hat mir sehr geholfen.
Hast du dich in gewissen Zeiten ausgegrenzt gefühlt?
Ausgegrenzt nie. Also ich hatte so gerade so in meiner Schulzeit so immer das Glück, in Klassen zu kommen, wo ich wirklich integriert war. Also die haben da schon geguckt, wenn wir irgendwie Ausflüge gemacht haben, haben sie geguckt, wie können wir den Tommy jetzt mitnehmen. Also da habe ich mich nie ausgeschlossen gefühlt. Ich kenne es auch anders, dass es leider auch anders vorkommt. Aber da hatte ich wirklich immer das Glück, dass da bei mir in der Klasse es nie Probleme gab. Und da habe ich mich wirklich auch geborgen gefühlt, sage ich mal.
Jetzt du bist ja mega erfolgreich geworden, jetzt auch vor allem und insbesondere durch deinen Sport und Vorbild für viele Leute. Blickst du anders auf deine Jugend, auf deine Kindheit zurück, so im Vergleich, wenn du jetzt nicht so erfolgreich geworden wärst?
Gute Frage. Da habe ich mir jetzt auch nicht so die Gedanken zugemacht, weil ich habe mal irgendwie so gesagt, ich sehe, also ich, klar, der Erfolg ist schön, aber was ich an meinem Werdegang einfach noch schöner finde oder in der Situation, wo ich jetzt gerade bin, dass ich Vorbild sein kann für andere Kinder, die im Rollstuhl sitzen, weil ich das ja von mir kenne, von früher, wie das für mich war. Klar hatte ich dann, bevor ich mit Rollstuhlbasketball angefangen hatte, ich hatte meine Vorbilder, aber das waren alles keine Rollstuhlfahrer. Also das kam dann erst, als ich mit Rollstuhlbasketball angefangen habe, dann habe ich dann gesehen, oh, da gab es dann einen Patrick Anderson, wo ich gesagt habe, boah, cool, das ist ja jetzt wirklich auch ein Vorbild, dem ich nacheifern kann, weil ich jetzt selber Rollstuhlbasketball spielen kann und ich kann ja vielleicht so werden wie er, wenn ich mich anstrenge. Und ja, das sehe ich jetzt so ein bisschen, dass gerade auch bei unseren Heimspielen, wenn wir dann nach dem Spiel mit den Fans nochmal reden, wenn dann Kinder da sind, die im Rollstuhl sitzen, ja, das finde ich halt das Schöne, dass ich das jetzt zurückgeben kann, was mir damals auch sehr geholfen hat.
Und welche Vorbilder hattest du außerhalb des Rollstuhlbasketballs?
Also was für mich ein ganz, ganz großes Vorbild war Kobe Bryant. Der war für mich so der Basketballer. Mhm. Der war auch derjenige, warum ich angefangen habe mit Basketball schauen, warum ich mich dann für Basketball interessiert habe. Und noch so als Kind war Michael Schumacher für mich auch so ein Vorbild. Da habe ich wirklich alle Rennen geguckt in der Formel 1 und so. Jetzt mittlerweile interessiere ich mich gar nicht mehr so für Formel 1, aber das war früher wirklich jedes Rennen geguckt.
Verrückt. Jetzt hast du natürlich dir da zwei Stars oder Vorbilder rausgesucht mit tragischen mit tragischen Geschichten letztlich. Luis, das habe ich dich nie gefragt, jetzt gerade wo wir darüber gesprochen haben. Was war denn dein Vorbild? Auch Kobe Bryant?
Nee, mein Papa hat mir irgendwann mal YouTube angemacht und mir ein Dirk Nowitzki Highlight-Tape gezeigt. Und dann wurde mir irgendwie vorgeschlagen, Manu Ginobili Highlight-Tape. Ist jetzt ein bisschen Basketball-Nerd-Talk, aber dann dachte ich so, boah, krass, diese beiden Spieler sind ja so krass, weil das zum ersten Mal habe ich Highlight-Tapes gesehen, also Zusammenschnitte von guten Aktionen. Und sonst kannte ich halt immer nur ein ganzes Spiel, wo man halt auch mal einen Fehler passiert. Aber Highlight-Tapes sind ja nur rein positive Sachen. Und ich dachte, das sind die krassesten Spieler der Welt. Und dann hat mir mein Papa halt einen Dallas Mavericks Ball geschickt und dann war ich halt Dallas-Fan und Mavericks-Fan. Hattest du, Tommy, auch so irgendwie in so einem bestimmten Moment, wo dir Kobe Bryant zum ersten Mal bewusst geworden ist? Oder wo hast du ihn das erste Mal gesehen?
Ich glaube, das war bei mir auch so, dann über YouTube immer mal so ein bisschen dann geguckt und ja, dann da dann, wie gesagt, durch Zufall dann da drauf gekommen und dann auch so Highlights gesehen. Und dann begeistert gewesen und dann auch eben seine Einstellung, seine Arbeitseinstellung, das hat mich einfach begeistert. Aber auch natürlich, Dirk Nowitzki war dann auch jemand, wo man dann gesagt hat, okay, ist ein Deutscher auch und mega erfolgreich in der NBA. Das war dann auch ein Vorbild. Wie gesagt, Kobe Bryant war so der mich dann wirklich auch zum Basketball gebracht hat.
Und jetzt bist du siebenfacher, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, siebenfacher deutscher Meister und Pokalsieger, dreifacher Champions League-Gewinner, einmal Weltpokalsieger 2010, die U23-Weltmeisterschaft 2013 hast du gewonnen. Also verdammt viele Trophäen stehen da schon irgendwie im Schrank oder warst du dran beteiligt? Wie kam das? Also jetzt sozusagen dein Weg zum ersten Mal zum Probetraining zu gehen, bis jetzt zu diesen verrückten Erfolgen am Ende. Ich hoffe, ich habe keinen Titel gemisst bei dir jetzt gerade.
Ich denke nicht, nee. es war ja also genau mit der U23, das war 2013, also wir sind 2012 sind wir Europameister geworden und dann 2013 Weltmeister, das war auch mein letztes Jahr, also ich, das war dann, danach war ich dann zu alt, Und das war wirklich auch, der schönste Abschluss eigentlich, den man sich dann vorstellen kann. Und ja, wie kam das? Ich habe mit 10, 11 Jahren angefangen in Bayreuth. Und ja, dann scheinbar auch ein bisschen mit Talent gesegnet gewesen. Ich habe auch sehr, sehr viel investiert, muss ich dazu sagen. Auch gerade in der Schule, wenn die anderen irgendwie, ich bin nach der Schule, ich bin heimgekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin raus und hab Körbe geworfen. Mein Papa hat mir dann einen Korb hingehangen in die Einfahrt. Das war das Erste, was ich gemacht habe nach der Schule. Dann musste ich Hausaufgaben machen. aber dann, wenn die fertig waren, ging es wieder raus. Und da war es auch egal, ob es draußen kalt war oder Sommer oder es lag Schnee. Ich bin immer rausgegangen. War das so, dann war der Nikolai Zeltinger damals dann Trainer in Bayreuth in der ersten Mannschaft. Da war ich dann 14. Und hat er mich das erste Mal gesehen und hat mich dann sogar in die erste Mannschaft geholt, also in die Bundesliga-Mannschaft. Das heißt, ich durfte mit 14, zum ersten Mal in der ersten Bundesliga spielen auch. Ein paar Minuten. Das war für mich natürlich auch unbegreiflich noch damals, weil das war so, ich habe angefangen und habe da gesagt, okay, da will ich irgendwann auch mal hin, und dann war ich auf einmal schon mit 14 im Kader.
Wahnsinn.
Der Nick ist dann quasi hier nach Landil zurück. Und ich bin dann noch in Bayreuth geblieben. Und da ist der Kontakt aber auch nie abgerissen. Dann war es in Bayreuth leider so, dass es dann da finanzielle Probleme auch gab. Das heißt, wir waren dann nicht mehr in der ersten Bundesliga. Dann bin ich für ein Jahr nach München gegangen. Hab dann dort eine Saison gespielt und dann kam ein Angebot aus Jena. Die hatten gerade einen neuen Verein aufgemacht, damals in der dritten Liga. Und das war für mich als junger Spieler, da war ich 16, 17, war das für mich eine gute Möglichkeit, dahin zu gehen, viel zu spielen, auch Verantwortung zu übernehmen. Dann sind wir von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen mit Jena. Und dann das Jahr drauf von der zweiten in die erste. Oh, wow. Und das war dann aber das Jahr, wo ich dann mit meinem Abitur fertig war. Und dann kam das Angebot hier aus Wetzlar vom RSV Landil. Ja, und dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich? Bleibe ich noch in Jena, mit denen ich aufgestiegen bin gerade? Oder wechsle ich nach Landil, was so mein Kindheitstraum war? Also das war für mich damals so die Mannschaft. Das war wirklich keine leichte Entscheidung. Ich wusste, wenn ich mich für Landil entscheide, die ersten Jahre werden verdammt schwer. Ich werde nicht viel spielen. Ich habe aber die Möglichkeit, mit Weltklasse-Spielern zu trainieren. Und dann habe ich mich für den Schritt entschieden. Habe dann mit Doppellizenz für die zweite Mannschaft gespielt, die damals auch in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Also konnte so auch Spielpraxis sammeln und auf höchstem Niveau trainieren. Jetzt rückblickend kann ich sagen, es war der richtige Schritt gewesen.
Aber erstmal mutig, sozusagen zu sagen, okay, hey, ich spiele da vielleicht noch nicht so viel, aber ich kann da trainieren, und zumindest hattest du da halt auch dann die Möglichkeit, das kennt man ja auch sozusagen, aus dem Basketball, dass es dann immer so ein zweites Team gibt. Also gibt es da wirklich sozusagen auch so verschiedene Lizenzen, oder gehört das dann auch wirklich zum RSV Landil, oder ist das dann wie so ein zweiter Verein, wo es eine Kooperation gibt?
Nee, also die meisten Mannschaften haben da wirklich auch eine zweite Mannschaft. Also bei uns ist das Gesamtverein RSV Landil, hat eben die, ich sag mal, erste Mannschaft, die in der ersten Bundesliga spielt. Und dann noch die zweite Mannschaft, die jetzt aktuell Regionalliga spielt, sind dort aber ungeschlagen Meister geworden. Da ist gerade auch am Gucken, ob man aufsteigen kann. Dann hätten wir wieder eine Zweitligamannschaft hier, was für junge Spieler natürlich auch dann super attraktiv ist.
Klar.
Aber es haben, also sagen wir, viele oder eigentlich fast alle Mannschaften in der ersten Liga haben auch eine zweite Mannschaft, wo sie dann auch die jungen Spieler fördern können und wo die jungen Spieler viel Spielpraxis sammeln können.
Der Moment, wo du dann realisiert hast, okay, ich werde oder ich bin Basketballprofi, und das wird meine nächsten Jahre, Jahrzehnte prägen. Wie war der? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, es fühlt sich immer noch an, wie, also man lebt quasi seinen Traum. Also ja, Luis, du kennst das ja auch. Wenn man irgendwie, also es war als Kind schon so, ja, man hat so gedacht, okay, man will Basketballprofi. Also war schon für mich so, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, möchte ich das machen. Es gab natürlich dann auch viele, die gesagt haben, ja, das wird nichts oder das ist verdammt schwer. Ja, aber ich glaube, wenn es einfach wäre, dann würde es sich dann jetzt auch nicht so besonders anfühlen oder auch so gut anfühlen. Also es war, ja, als ich dann meinen ersten Vertrag bekommen habe, das war schon was ganz Besonderes, ja.
Wie kann man sich das vorstellen im Vergleich zu meinem Basketball, sage ich jetzt einfach mal? Ist es, also hast du auch einen Agenten? Gibt es dort, wie läuft diese Vertragsverhandlung ab? Hast du einen Agenten, der für dich mit dem Verein verhandelt? Gibt es da genauso eine hohe Fluktuation, wie es jetzt bei uns so ist? Ich habe das Gefühl, es werden halt jedes Jahr ganz, ganz viele Spieler immer getauscht und man wechselt häufiger, da auch halt die Karrieren vermeintlich ein bisschen kürzer sind als zum Beispiel im Rollstuhlbasketball. Kannst du da dazu noch was sagen?
Ja, also Agenten habe ich keinen. Ich weiß jetzt auch nicht, wer einen hat. Also ich glaube, das ist bei uns noch gar nicht so wirklich groß verbreitet. Mhm. Das heißt, die Verhandlungen führe ich selbst. Natürlich jetzt gerade auch meine ersten Verhandlungen, so da mit 18, dann kommt man dahin, das sind so die ersten Verhandlungen, dann spricht man natürlich auch dann mit den Eltern, holt die ins Boot, weil man ja selber noch gar keine Ahnung hat.
Ja, klar.
Und das alles neu für einen ist. Und ja, deswegen, Agenten gibt es keinen. Es ist auch so, also jetzt gerade hier bei uns bei Landil legen die auch wirklich Wert darauf, dass nicht so eine große Fluktuation ist. Klar, immer mal so ein, zwei Spieler, aber es sind auch viele, die dann wirklich über 4, 5 Jahre hier bleiben. Und wo auch dann ja was entsteht, wo sich was entwickeln kann. Und klar, wie du gesagt hast, bei uns gehen die Karrieren vielleicht auch ein bisschen länger. Also da kann man schon bis Mitte, Ende 30 auf einem guten Niveau spielen. Klar, es gibt auch Vereine, da ist dann wird öfters mal die Mannschaft dann getauscht oder gehen Spieler weg. Ich sag mal, gerade in kleineren Vereinen, wo dann Spieler sich vielleicht gut präsentieren in einem Jahr und dann den nächsten Schritt machen wollen, zu einem größeren Verein gehen. Aber in der Regel bleiben dann schon, ja, ist der Kern ist schon immer recht lange zusammen in den Mannschaften.
Wie ist die Bezahlung im Rollstuhlbasketball? Also ich habe mit Luis ja auch schon öfter mal im Vergleich des Basketballs zu anderen Sportarten gesprochen. Das war auch schon das ein oder andere Mal Thema im Podcast. Wie ist es im Rollstuhlbasketball?
Ja, wahrscheinlich ja, noch schlechter als in großen Sportarten, Fußball und so weiter. Es kommt auch drauf an, gerade für welche, in welchen Vereinen man spielt. Aktuell ist es so, in Spanien kann man ganz, ganz gutes Geld verdienen. Hier in Deutschland, in den, sagen wir jetzt hier die, die ersten vier Vereine, die jetzt auch in den Playoffs sind, haben mittlerweile auch schon fast ausschließlich nur Profis. Es sind auch viele, viele Ausländer, die dann nach Deutschland kommen, um hier dann professionell zu spielen. Und es entwickelt sich langsam immer mehr in diese Richtung. Klar, könnte es jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten auch besser sein, weil oder näher an den anderen Sportarten liegen, weil wir ja wir haben im Endeffekt den gleichen Trainingsumfang, trainieren auch zweimal am Tag, haben am Wochenende das Spiel, fahren dafür quer durch Deutschland. Das heißt, der Zeitaufwand ist genauso hoch, was es natürlich dann auch schwierig macht, nebenbei noch zu arbeiten, wenn man dann eben auf diesem Niveau spielen möchte. Ja, aber man merkt, dass es so in diese Richtung geht. Es wird auch gerade hier bei uns in der Region immer bekannter, habe ich das Gefühl. Die Halle fühlt sich immer ein bisschen mehr. Wir hatten zu unserem, jetzt nicht, wir hatten ja gestern Heimspiel, aber zu dem vorletzten Heimspiel hatten wir eine Rekordzuschauerzahl von, ich glaube, ein bisschen mehr als 2100 Leute in der Halle. Also dann, man merkt, es tut sich was. Ja, aber es ist noch ein weiter Weg.
Heißt es, dass viele noch nebenher arbeiten, andere Jobs haben?
Also bei uns ist es aktuell so, dass wir zwei haben, die nebenbei noch arbeiten. Die anderen sind entweder wirklich Vollzeit-Profis oder machen nebenbei noch ein Fernstudium. Aber bei den anderen Vereinen sieht es ähnlich aus. Da sind immer noch ein paar dabei, die arbeiten müssen, um sich da dann um genug
Lebensunterhalt
zu verdienen, dass sie genau, ja.
Kannst du mich Laien vor allem auch nochmal abholen? Also wie unterscheidet sich so generell vom Spiel, vom Spielfeld her, der Rollstuhlbasketball, von Regeln vielleicht auch her, im Gegensatz zum normalen Basketball?
Ja, also so an sich, Spielfeld, Körbe, also da ist kein Unterschied. Das heißt, wir können die gleiche Halle nutzen wie Fußgängerbasketball. Also da ist alles genau gleich. Von den Regeln her im Endeffekt auch, nur die Unterschiede sind halt, dass es auch Fouls gibt am Rollstuhl. Wir haben kein Doppeldribbling. Das heißt, wir dürfen, es gibt diesen Schrittfehler, gibt es bei uns. Das heißt, wir dürfen zweimal am Rad ziehen und müssen dann dribbeln. Es gibt aber eben nicht dieses Doppeldribbling. Also das heißt, wenn wir den Ball mal zwei Hände nehmen, weil es dann auch schwierig, wenn du dann musst du auf der Stelle stehen bleiben und also ja. Die Regel gibt es nicht. Eigentlich. Ansonsten ist ja vieles gleich. Der größte Unterschied ist allerdings, dass wir also national und auch jetzt gerade Champions League oder so spielen wir in gemischten Teams. Das heißt, Männer Braun spielen in einer Mannschaft, auch Behinderte und Nichtbehinderte spielen in einer Mannschaft. Also Rollstuhlbasketball ist eigentlich für jeden offen. Einzige Einschränkung ist dann jemand, der wirklich gar keine Behinderung hat, der darf nur hier in Deutschland spielen. Also wenn wir jetzt zur Champions League fahren oder Nationalmannschaft, da dürfen die dann nicht mitspielen. Aber ansonsten hier in der Liga dürfen die ganz normal mitspielen. Das ist so, glaube ich, der allergrößte Unterschied.
Ben ist gerade weg, aber ich hatte noch eine Frage dazu, und zwar ich stelle mir vor, die 3-Sekunden-Regel, hatte die auch?
Ja, die 3-Sekunden-Regel gibt es bei uns auch, ja.
Und könnte man nicht theoretisch dann, jetzt ist eine ganz, ganz doofe Frage, ne? Aber könnte man nicht theoretisch dann den Angreifer einfach von vier Seiten halbwegs einsperren und sagen, ey, der steht jetzt hier 3 Sekunden in der Zone, offensiv?
Ja, also da ist schon so, wenn dass das nicht so erlaubt. Also da gucken die Schiedsrichter schon drauf, wenn du wirklich versuchst, irgendwie aus dieser Zone rauszukommen und die lassen dich nicht raus,
Ja, klar.
Dann wird das eigentlich in der Regel nicht gepfiffen.
Ja.
Also, aber wenn du da wirklich reinfährst und dann da einfach stehst und wartest, dann ja, dann schon.
Sorry.
Aber wenn die merken, ja, okay, du wirst da gerade eingeparkt und versuchst rauszukommen, dann ja.
Genau. Und es gibt ja auch so ein Punktesystem, ne, Benne? Ich glaube, das kannst
genau,
du auch sozusagen als Laie nicht wissen. Dementsprechend haben
Fußgänger
zum Beispiel ohne Einschränkungen haben eine schlechtere Punktzahl, sodass man zum Beispiel nie mit 5 Fußgängern oder ohne Einschränkungen auf dem Feld stehen könnte, richtig? Und es gibt ja sozusagen noch weitere Abstufungen. Könntest du das nochmal erklären?
Genau, also so die Maximalpunktzahl ist 4,5. Das ist jetzt ein Fußgänger, der wirklich keine Einschränkung hat. Oder auch ein Spieler, der unterhalb vom Knie eine Amputation hat, weil ihn das jetzt im Rollstuhl auch nicht wirklich groß einschränkt. Also er hat ja komplette Oberkörperfunktionalität und so. Das heißt, das ist jetzt nicht die große Einschränkung im Rollstuhl. Und dann geht das von 4,5, 4, 3,5, immer so in 0,5er Schritte bis ein Punkt. Und quasi umso niedriger die Punktzahl ist, umso höher ist die Lähmungshöhe. Also jetzt ein Ein-Punkte-Spieler, der ist dann schon recht hoch, Brustwirbel, hat wenig Rumpffunktion, wenig Stabilität. Das sind auch die Spieler, wenn man das dann im Spiel sieht, die dann auch tiefer sitzen, um da einfach auch stabiler zu sitzen. Und meistens die ganz hoch sitzen, das sind meistens die 4,5er, die dann wirklich, ja, die sich auch dann stabilisieren können und so. Ich zum Beispiel, ich habe 3 Punkte. Das heißt so ein, ja, so in der Mitte, also und die 5 Spieler, die auf dem Spielfeld stehen, dürfen zusammen nicht mehr als 14,5 Punkte haben. Also das heißt, es wird dann, man muss dann schon gucken, wie wechselt man. Also man hat da dann eigentlich schon seine Lineups, so ein bisschen wie beim Eishockey, wo man dann so Lineup-weise wechselt. Und wenn Frauen bei uns mitspielen, die bekommen dann auf ihre Punktzahl auch nochmal einen Bonus von 1,5 Punkten.
Okay.
Also heißt, wenn jetzt eine Frau mitspielt, die 4,5erin ist, die spielt dann aber bei uns mit 3 Punkten.
Okay.
Um das auch so ein bisschen, ja, dass einfach ein bisschen gerechter ist.
Ja.
Und das dann, ja.
Aber da sind alle kongruent mit. Also ich stelle mir das vor, dass man manchmal, ja, also sind natürlich auch Regeln, aber ich kenne das jetzt vielleicht ein doofes Beispiel aus dem Skispringen. Da hat man ja klar, mit Rückenwind kriegt man mehr extra Meter zu, als wenn man vorne Wind hat und noch weiter getragen wird. Aber das hat sich jetzt so eingegroovt. War das so, war das von Anfang an, gab es dieses Punktesystem oder hat sich das so etabliert und war das, also ist die Akzeptanz da sehr, sehr hoch für zurzeit?
Ja, also ich kenne es nur so. Also ich weiß nicht, wie lange es das schon jetzt gibt. Seitdem ich spiele, ist das schon immer so. Und ich habe jetzt noch keine Stimmen gehört, die da jetzt so extrem dagegen sind. Es gibt halt auch, klar, jeder Trainer hat dann hat eine andere Philosophie, wodurch vielleicht manche Klassifizierungspunkte jetzt mehr oder weniger dann gebraucht werden. Es gibt dann welche, die dann natürlich mit größeren Spielern spielen wollen, das heißt, ja, oder mit kleinen, schnellen Spielern, das heißt, eher so dann mit mittlere Punkte, so 2,5er, 3er, 3,5ern. Klar, da gibt es dann diese unterschiedlichen Philosophien, aber das ist ja, sag ich mal, im Fußgängerbasketball auch so, da gibt es ja welche, die dann eher schnell spielen wollen oder eher groß spielen wollen. Ja, aber ansonsten ist dieses System in meinen Augen eigentlich ein gutes System, was so ein bisschen auch das eben inklusiver macht oder diese Sportart. Was so ein bisschen, wo ich sage, okay, man könnte wirklich, um das noch komplett zu öffnen, dass man sagt, die Fußgänger dürfen auch international spielen. Das wäre sowas, wo in meinen Augen, wo man drüber diskutieren könnte, aber das müssen andere entscheiden.
wie steht es denn um die um die allgemeine Wahrnehmung des Rollstuhlbasketballs oder um auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von anderen inklusiven Sportarten oder Rollstuhlsportarten. Tut sich da gerade was oder gibt es da so ein paar starke, ich sag mal, Bottlenecks, Herausforderungen, die da eigentlich noch gemeistert werden müssten?
Was halt schade ist, ist, dass immer jetzt dieses Jahr ist wieder Olympia, Paralympics. Mhm. So in dem Jahr ist natürlich dann die Aufmerksamkeit höher. Es wird dann, die Paralympics werden übertragen. Nächstes Jahr sind keine Paralympics mehr, dann fällt das wieder so ein bisschen hinten runter, gefühlt. Da ist natürlich, ja, da würden wir uns natürlich mehr Sichtbarkeit auch wünschen, auch gerade in den Medien. Ich sag mal, hier in der Region, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Also man kennt den RSV, er ist auch gut vertreten. Dafür müssen halt andere Teams noch kämpfen. Klar, bei uns würde es natürlich auch noch, da ist auch noch Potenzial nach oben. Aber anderen Vereinen geht es, sag ich mal, noch schlechter. Die haben noch weniger Aufmerksamkeit. Und da müsste schon noch was passieren, zumindest, dass man das irgendwie in den Medien irgendwie sichtbarer macht. Ob es dann mehr Leute gucken, ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Aber viele wissen ja gar nicht, dass es das gibt. Dass es irgendwie, ja, Rollstuhlbasketball gibt, dass es andere Sportarten gibt, andere Rollstuhlsportarten. Und da müsste man irgendwie, dass man das wirklich, dass das mehr Leute wissen. Und dann können sie ja entscheiden, okay, gucke ich es oder gucke ich es nicht. Interessiert mich das nicht. Aber das wäre schon wünschenswert.
Wo kann man zurzeit eure Spiele gucken?
Also unsere Spiele werden auf Sport Deutschland gestreamt. Ja. Mittlerweile das ist, glaube ich, die dritte Saison, wo das auf der Plattform gestreamt wird. Das ist schon gut. Aber trotzdem, das ist halt schon Bundesliga und gerade wenn wir dann Champions League spielen oder so, dann gibt es da irgendwelche Livestreams dann auf YouTube oder so. Wenn man dann guckt, Fußgängerbasketball, wenn die dann in der Euroleague spielen, dann wird das da ganz groß übertragen, sag ich mal. Und bei uns muss man irgendwie wirklich suchen, dass man einen Link findet. Ich muss das dann meinen Freunden und Familie dann den Link schicken, damit die ja wissen, okay, wo kann ich das jetzt sehen, dass du gerade spielst.
Ja. Ja, das ist schon, das stelle ich mir sehr, sehr nervig vor. Aber okay, Sport Deutschland macht, glaube ich, einen ganz guten Job in vielen breiten Sportarten und öffnet auch für ja auch ein paar verrückte Sportarten. Gabelstaplerfahren habe ich gesehen, gibt es jetzt einfach Sport Deutschland und dann wurde auf dem Instagram-Account da so krasse Gabelstapler gezeigt, wo ich dachte so, hä? Also da war ich wirklich so, okay, ob das jetzt wirklich Sport ist oder ob man das jetzt auch auf Instagram durchgehend posten muss oder ob es da nicht auch was anderes Interessanteres zu schauen gibt. Aber egal, das war jetzt einfach nochmal hier ein Sidekick gegen sportdeutschland.tv. Ja. Die Übertragung ist ja auch schon seit längerem. Man kann es ja da zumindest dann halt for free gucken, ne? Das ist ja...
Ja, genau, das ist gut. Ja, das ist kostenlos und die Übertragung ist auch gut. Das ist schon eine gute Plattform für uns, wo wir uns dann auch präsentieren können, auf jeden Fall.
Ja, ich hätte jetzt nochmal eine Frage, so wie wirkt sich deine Einschränkung denn im Alltag aus? Also hast du immer noch irgendwo akute Probleme? Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, ey, das würde ich so gerne verbessern? Wie kann ich mir das vorstellen?
Dadurch, dass ich da ich ja so aufgewachsen bin und das nicht anders kenne, habe ich vieles oder kriege ich vieles so Barrieren nicht mehr so wirklich mit, weil ich dann gelernt habe, damit irgendwie ja umzugehen oder Lösungen dafür zu finden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man für viele, die dann wirklich auch in dieser Situation sind, dass man sagt, okay, man guckt nicht, wo sind wirklich die Hindernisse, sondern ja, irgendwie, also es gibt für alles irgendwie wie eine Lösung, wenn man da irgendwie was machen möchte, oder jetzt, wenn man hier in Gießen irgendwie weggehen möchte, sind ja nicht, jetzt zum Beispiel nicht alle Restaurants sind rollstuhlgerecht oder Geschäfte, also ist ja wirklich noch, ja, vieles, wo man dann, ja, wo entweder eine Stufe am Eingang ist, wo man da schon mal das erste Hindernis hat, aber da gibt es dann, ja, da gibt es dann immer wieder Leute, die einem helfen, also man kann das irgendwie trotzdem dann machen, man muss halt irgendwie Lösungen finden, und ja, deswegen versuche ich schon irgendwie, mich jetzt nicht zu gucken, okay, wo bin ich eingeschränkt, sondern ja, was kann ich alles machen, und wenn ich es vielleicht im ersten Moment nicht kann, was kann ich tun, um es aber dann doch zu machen.
Ändert sich die, so deine Sicht aufs Leben, oder hat die sich geändert mit dieser Beeinträchtigung?
Vielleicht im Vergleich zu anderen Menschen.
Ich weiß nicht, ob man dann doch dankbarer ist für vieles. Weil, ja, dadurch, dass ich auch durch meinen Sport, man lernt ja auch andere Leute kennen, die auch andere Schicksalsschläge haben, wo man dann sagt, okay, ich muss das jetzt ja nicht so alles negativ sehen. Es gibt ja noch, also gibt ja anderen, denen geht es vielleicht da noch schlechter. Dann dagegen sind meine Probleme ja nichts im jetzt, wenn man das mal so hart sagen kann. Aber ja, ich glaube schon, dass man dankbarer ist. Ich bin auch durch meinen Sport, bin ich natürlich auch nochmal in der Lage, dass ich ich durfte viel sehen von der Welt. Ich habe viele Leute kennengelernt dadurch. Und ja, es klingt vielleicht jetzt auch irgendwie ja, blöd, aber ich bin, wenn ich jetzt mir nochmal aussuchen könnte, also ich glaube, ich würde das wieder, wenn ich jetzt aussuchen könnte zwischen Rollstuhl und Nicht-Rollstuhl, ich weiß nicht, ob ich ohne diese Bindung so weit gekommen wäre oder so viel erlebt hätte. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es anders haben wollen würde. Also so wie es ist, ist es gut. Und ja, das, was ich alles dadurch erlebt habe, hätte ich vielleicht anders gar nicht erlebt.
Boah, das ist krass. So eine Zufriedenheit, so eine tiefe Dankbarkeit. Glaubst du, dass das viele andere Menschen sich von Personen mit Handicaps, mit Beeinträchtigung abschauen könnten?
Ich denke schon. Also gerade wenn, ich habe das schon oft erlebt, dass wenn jemand zu unseren Spielen kommt, dann auf einmal sagt so, ja, also was ihr da auch ausstrahlt, was ihr da für eine Energie aufs Spielfeld bringt und was ihr auch für eine Zufriedenheit und auch Lebensmut ausstrahlt, das ist ja beeindruckend. Und das beeindruckt uns. Und da denke ich schon, dass wir auch für andere Vorbild sein können, nicht nur für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben.
Finde ich so gut. Tommy, du hast mich mal eingeladen zu einem Probetraining. Ja. Ich habe das schon einmal, habe ich das in Braunschweig vor so einem Einkaufszentrum probiert. Und du glaubst nicht, wie schwierig das ist, Benedikt. Also, du musst alles koordinieren, und wenn man mal ein paar Clips von euch gesehen hat, Tommy, sieht man ja echt, wie ihr da am wie er da kommuniziert, wie der Ball da bewegt wird und da auch Tricks gemacht werden und die Ballbehandlung, und das ist ja alles Wahnsinn. Aber gleichzeitig ist noch hinzubekommen, sich zu koordinieren. Also ich war wirklich so lost in dem Rollstuhl, weil ich es einfach nicht geschafft habe, irgendwie geradeaus zu fahren. Du musst ja genau gleich viel Druck machen. Natürlich ist das etwa eine Gewöhnungssache und so weiter. Aber ja, seitdem ich da einmal, und ich hoffe, dass ich es mit dir auch nochmal machen kann, da nochmal irgendwie ein Probetraining, und ich mache mich da sehr, sehr gern zum Deppen, weil ich werde mich natürlich auch richtig anstrengen, aber ich weiß, wie schwierig das war. Und das war für mich auch so ein Erlebnis, dass ich einmal sozusagen da drin saß und probiert habe, meinen Sport, den ich halt als Fußgänger-Basketball kenne, auf einmal auf einer anderen Höhe zu machen, mit ganz anderen Möglichkeiten, wo ich selbst sozusagen diese Einschränkung direkt auf diesem Sport, Spielfeld gefühlt habe, was sonst halt für mich so eine große Freiheit war, ne? Also für mich ist Sport halt auch immer so Freiheit gewesen. Auf einmal saß ich im Rollstuhl und dachte so, boah, krass. Das schränkt mir selbst meinen sozusagen richtigen freien Sport super ein. Und wie muss das im Alltag sein? Und ich habe dann diese eine Erfahrung, Benne, die habe ich dir auch schon mal erzählt im Podcast. Ich war im Theater und dort kam ein Rollstuhlfahrer, und das Theater Gießen ist gar nicht rollstuhlfreundlich, null. Und 3-4 Stufen, und dann musste der Rollstuhlfahrer sich auf einen Sitz setzen, und der Rollstuhl wurde zur Garderobe gefahren, sodass ich dachte, Halleluja, man nimmt jetzt auch das Fortbewegungsmittel sozusagen weg, schiebt das woanders hin. Ich habe dann den Rollstuhl wiedergeholt und die Treppen hoch und runter. Also zum Glück dachte ich ja, ist jetzt hier ein starker Mensch irgendwie da, der das mit hinbekommt. Sonst wäre das gar nicht möglich. Und da dachte ich so, diese Einschränkung und damit so zu leben oder sozusagen immer Lösungen zu finden, ist super, super beeindruckend. Was sind denn so, oder kannst du was sagen, was man irgendwie mehr oder weniger schätzt im Leben, vielleicht durch die Beeinträchtigung? Oder weißt du, ich habe sozusagen durch diese Erlebnisse habe ich gemerkt, so, boah, krass, das ist so ein Privileg, dem ich mir gar nie bewusst geworden bin, und dadurch bin ich es mir bewusst geworden. Gibt es das auch in andersherum?
Ja, das ist eine gute Frage. Klar, also natürlich ist es so, also dass die Geschichte da mit dem, dass sie Rollstuhl einfach wegstellen, das ist ja, also das hat mich gerade schon ein bisschen sprachlos auch gemacht, weil ja, der ist ja angewiesen darauf. Also
genau.
Er hätte sich ja gar nicht wegbewegen können von seinem Platz, wenn irgendwas gewesen wäre. Oder er auf Toilette müsste oder so, dann ja, dann sitzt er da und sein Rollstuhl ist irgendwo. Ja. Ja, aber das, ja, da habe ich jetzt, glaube ich, gerade so keine Antwort auf die Frage, so jetzt so spontan. Ja.
Hast du,
ja, müsste ich mir mal.
Oder engagierst du dich für die Barrierefreiheit? Ich folge zum Beispiel Raul Krauthausen, den wirst du bestimmt auch mit Sicherheit kennen, und der engagiert sich da natürlich und ist da sehr, sehr aktiv, und der macht da, glaube ich, einen super, super guten Job und versucht halt auch immer allen Fußgängern immer einzubläumen, okay, ey, hier, das geht noch schief, und da müssen wir es auf jeden Fall noch barrierefreier hinbekommen. Aber engagierst du dich da auch, oder engagiert sich da der ESV Landil, also dein Verein, in diese Richtung? Vielleicht auch politisch?
Also da machen wir vom Verein auch schon sehr viel, gerade so Aufklärungsarbeit. Was wir viel machen, wir gehen viel in Schulen, sodass die Kinder schon in frühen Alter damit auch in Berührung kommen, dass sie auch so ein bisschen sensibilisiert werden. Wir waren die letzten Jahre immer mal einmal im Jahr in den Landil-Kliniken in der Pflegeschule. Da konnten dann die Auszubildenden konnten uns dann Fragen stellen zum Thema Behinderung oder wie kann man was sollte man am besten damit umgehen? Ja, da in dem Bereich machen wir schon viel. Es wird auch dann oftmals dann gefragt, wenn irgendwie ein Hotel gebaut wird oder so, dass wir dann mal gefragt werden, okay, auf was sollte man da vielleicht achten? Ja, aber ich merke schon, dass man da vielleicht auch, oder dass ich vielleicht auch mehr machen könnte. Da ist aber aktuell halt auch von der Zeit her ist das natürlich auch
Klar.
schwierig. Aber das ist schon so ein Thema, was mir auf jeden Fall auch am Herzen liegt. Aber da ist aktuell, ja, mit dem Basketball bin ich so stark eingeschränkt, dass ich leider nicht alles machen kann, was ich gerne machen würde.
Ja, wenn ihr zweimal am Tag trainiert, ey, Vollprofi sein, dazwischen muss man noch irgendwas zum Mittagessen. Das ist ein Vollzeitjob, auch wenn das Benne immer ein bisschen anders sieht.
Ah, nein, nein, nein. Ich sehe nur, wie gut es dir in deinem Luxus-Basketballleben geht, Luis. Deswegen.
Luxus-Basketball-Leben, yo.
Nochmal, wir kommen ja auch so langsam zum Ende. An euch beiden, ich kann es so gar nicht einschätzen. Glaubst du, Luis oder Tommy, wenn man Luis jetzt so einfach mal Gedankenspiel in Rollstuhl setzen würde, kriegt man, also wie schnell kriegt man das adaptiert zu sagen, okay, jetzt kann Luis ja schon Basketball spielen, man kriegt ihn auf ein Niveau, dass man da oben mitspielen könnte. Wäre das möglich oder sagst du, no, no chance, das braucht Jahre intensives Training oder hat man da eigentlich schon so die Grundvoraussetzung?
Also es ist möglich. Also klar, man hat schon, man hat diesen, man versteht den Sport, man hat den Wurf. Klar, da muss man sich ein bisschen umstellen, weil man den Schwung nicht aus den Beinen holen kann. Man macht da viel nur von der Wurftechnik aus den Armen. Aber das Schwerste ist wirklich, den Rollstuhl kontrollieren zu können und gut Rollstuhl fahren zu können. Das ist so wirklich das Schwerste. Wir hatten mal, das ist schon länger her, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wir hatten mal mit der Nationalmannschaft hatten wir mal so ein Spiel gegen Bayern München Basketball. Da hat John Bryant noch in München gespielt. Und ja, also die hatten da gar keine Chance, weil das war so auch die Pässe. Da, man spielt halt einen Pass und man geht so als Fußgänger, man geht einen Schritt rüber, fängt den Pass. So, wenn da ein Pass mal 1 Meter zu weit rechts oder links ist, man kann ja nicht mal kurz einen Ausfallschritt machen oder so, sondern sind die Bälle sonst wohin geflogen.
Ja.
Das Werfen ging, also sobald die so in der Wurfposition waren, war das gut. Aber halt so, okay, bis man wirklich dann in diese Position kommt. Deswegen, also mit viel Training, es dauert ein bisschen, aber es wär möglich. Also wir haben jetzt hier bei uns in der Nationalmannschaft, der Alexander Haluski heißt der, der hat früher auch Fußgängerbasketball gespielt, und ist jetzt mittlerweile einer der besten der Welt auf seiner Position. Also ist ein 4,5er. Das hat aber auch lange, lange, also hat wirklich viel Übung und Fleiß ja, gebraucht. Aber er hat's auch geschafft. Deswegen, ich denke, wenn der Wille da ist, ja, können wir aus dem Louis noch einen
Kann ich
ey,
mal
Louis, noch einen ganz großen machen.
einen
Louis.
Champions League-Spieler machen, ey?
Ja.
Nee.
Da haben wir.
Oh
Da haben,
Mann.
da haben wir im Sommer, da haben wir im Sommer mal einen Plan. Ich wurde ja von Luis auch zum Basketball infiziert und bin seitdem auch Fan und spiele auch leidenschaftlich gerne, weil mir der Sport Bock macht. Und ich hätte da so unglaublich Bock drauf, das mal zu probieren, weil ich da endlich
Ja,
mal
dann
eine
komm,
Chance sehe,
dann nimm mal
Luis.
Benne mit.
Ich
Zum
sehe mal eine
Vortraining.
Chance, ich sehe mal eine Chance, Luis, dich zu schlagen. Tommy, du musst wissen, ich werde bei
Auf
Luis
jeden Fall.
zu Hause auf dem Court immer regelmäßig abgeräumt. Und das ist
Ja.
immer sehr deprimierend. Und vielleicht entdecke ich da mal eine Chance, ihn zu schlagen und ein paar Wetten abzusahnen. Also da wäre ich so gerne, würde ich das mal so mal
Das
ausprobieren.
können wir ja mal ausmachen. Wenn du wolltest mich ja eh mal besuchen und dann probieren wir das mal auf, wenn das irgendwie mit Tommys Trainingsplan vereinbar ist und mit meinem,
Ja,
dann kriegen wir das
gerne.
bestimmt hin. Benne, sollen wir zu den letzten zwei
Ja.
Fragen kommen?
Ja, gerne. Dann lasse ich dir mal den Vortritt, Luis, mit der ersten.
Tommy, wofür bist du jetzt gerade dankbar?
Jetzt gerade. Also ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach für das, wo ich aktuell bin in meiner Karriere, dass ich Vorbild sein darf für viele Kinder und Jugendliche, die, die im Rollstuhl sitzen. Und ja, das dafür bin ich gerade am, am meisten dankbar. Ja.
Schön.
Schöne Antwort. Zweite Frage. Wenn du einen Satz hättest, den du in die Welt tragen dürftest, den sich andere zu Herzen nehmen, welcher Satz wäre das?
Ja, das, also ich glaube, dass man sich nie wie entmutigt lassen sollte. Das ist immer, also das war für mich als Kind auch so. Ich habe dann gesehen, was trotzdem alles, alles möglich ist. Dass man nicht gucken soll, was man nicht kann. Also was ich dann auch gemacht habe, okay, ich jetzt nicht so sagen, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht rennen, ich kann nicht das, sondern man soll drauf gucken, was kann man und an diesen Stärken arbeiten.
Das ist gut. Das ist so
Das ist
gut.
brutal.
Also von der Perspektive einfach. Das macht so viel Sinn. Wir sind in der, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Irgendwie finden wir überall das Korn in der Suppe. Wir nennen
Negative.
das Haar in der Suppe. Aber anstatt zu denken, ja, ich habe überhaupt eine richtig leckere Suppe vor mir, ist doch eigentlich viel besser. Ist ein viel besserer
Ja.
Umgang und macht, glaube ich, auch viel, viel glücklicher. Also finde ich richtig, richtig gut. Vielen Dank für deine Zeit, Tommy. Vielen Dank für die Worte. Und viel
Sehr
Erfolg bei der
gerne.
Quali für die Paralympics.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, schön,
Tommy,
dass ich hier sein durfte.
auch von mir nochmal lieben Dank. Ich fand es sehr inspirierend und wünsche dir natürlich und euch auch für die Quali alles Gute. Und für alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören
Danke.
und wir sprechen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.